Wir beginnen diesen Gottesdienst, diesen zweiten Advent im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, du segnest diese Morgenstunde, begegnest uns jetzt. Und wir wollen einfach unsere Türen, unsere Herzen dir aufmachen und dich einladen. Komm in unsere Mitte, Herr. Amen. Das sind unsere Gedanken. Und wir heißen dich ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Schöpfer aller Dinge, du Heiland und Erlöser, bist willkommen heute Morgen. Halleluja. Ein Text für heute Morgen. Wir meditieren, wir denken und wir laden den König ein. Der König ist eingeladen.
Ja, du Heiland aller Völker, komm und zeig dich als der Jungfrau Sohn. Das Staunen fasse alle Welt, ob solchem Wunder der Geburt. Vor deinem Vater gehst du aus, gehst siegreich wieder zu ihm ein. Bist in der Hölle, dringst du vor und kehrst zu Gottes Thron zurück. Ruhm, Ehre, Macht und Herrlichkeit sei Gott, Vater und dem Sohn.
Amen. Wir singen weiter und beten diesen König, der bis in die Hölle. Und der König dringt bis in die Hölle vor. Halleluja. Unser Jesus dringt bis an die untersten Örter des Universums. Was überhaupt denkbar und möglich ist, dort ist er vorgedrungen. Der König aller Könige. Vom Leben werden wir beschenkt. Wir werden vom Himmel her beschenkt durch dich, Herr. Und wir nehmen dieses Geschenk dankbar an. Halleluja. Ich bete dich an, ich bete dich an. Schöpfer aller Himmel. Deine 3, 4 maximal Zeugnisse hören, wo einfach Menschen, die Gott preisen wollen, die Grund haben zum Preisen. Du bist mein Herr und mein Gott. Wer macht den Anfang? Ganz schnell. Du hast Grund zum Preisen.
Danke, lieber Vater. Ich habe so viel Grund zu danken. Du hast so viel an mir getan. Du hast mich rausgeholt aus grausiger Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, aus dieser Welt und hast mich auf deinen Stein gestellt, dass ich sicher treten kann mit dir, Jesus. Und ich danke dir, lieber Vater, im Himmel, im Namen Jesus. Du führst mich auch weiter. Du hast es angefangen. Du machst keine halbe Sache. Du machst alles ganz, wenn du was machst. Ich danke dir, lieber Vater, im Namen Jesus Christus.
Amen. Dir, lieber Herr Jesus, möchte ich danken für mein ganzes Leben und ganz besonders für dieses Jahr. Es war ein schweres Jahr, aber du warst immer bei mir. Immer. Das, ja. Und auch jetzt für meine Schwester möchte ich danken. Die Ärzte können nicht verstehen, was passiert ist. Sie ist am Donnerstag operiert worden und am Freitag ist sie gelaufen, eine neue Hüfte. Und da haben die gesagt, das gibt's nicht. Das sieht aus als, ja. Und sie liest die Bergpredigt und ich möchte nur Danke sagen. Danke, lieber Herr Jesus, ohne dich geht nichts. Amen.
Danke, Herr Jesus, ohne dich geht nichts.
Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich seit Donnerstag wieder laufen und mich besser bewegen kann, dass ich kaum noch Schmerzen habe. Danke, Herr, du hast mein Gebet erhört. Amen.
Und Gottes Segen zu deinem Geburtstag noch nachträglich. Gott segne dich.
Gott überschüttet mich zurzeit mit seiner Güte in verschiedenen Bereichen des Lebens und auch gesundheitlich. Ich brauche keine Schilddrüsenmedikamente mehr zu nehmen. Die Heilung, die ist perfekt. Und Gott hat mir auch geschickt, jemanden in der Wohnung da zu helfen.
Und du siehst gut aus.
Danke.
Gott segne dich.
Ich wollte Gott loben und preisen. Er hilft mir so mächtig bei meiner Arbeit. Ich hatte unverhofft gestern Dienst und das war so viel. Also ich dachte, lieber Gott, oh Gott. Aber ich dachte, egal, komm, du hilfst mir. Und plötzlich kam noch ein Mitarbeiter, der eigentlich gar keinen Dienst hatte. Der hat mitgeholfen und wir waren ganz schnell fertig. Auch jeden Tag hilft er. Also ohne ihn schaffe ich es gar nicht. Aber ich brauche keine Angst mehr. Er gibt mir den inneren Frieden. Und ich sage einfach, nimm du meine Hände und Füße, ich gehe einfach los und du mein Kopf zwischen deine Hände, dann kann ich nur fröhlich denken und das ist prima.
Vielen Dank, es klappt mit Gottes Hilfe. Mein Bruder, sei willkommen. Was kannst du erzählen?
Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, Wer kann wider uns sein? Und jetzt kommt es, er, der seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Vater im Himmel, wir preisen dich, wir beten dich an. Du, der große, ewige Gott, der Schöpfer aller Dinge, was du für uns getan hast. Wir sind überwältigt, Vater, von deiner Liebe zu deinen Geschöpfen. Vater, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Wir preisen dich einfach und beten dich an und loben dich. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Krankheiten. Lass mich die anderen Verse auch noch sagen. Der dein Leben erlöst vom Verderben, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen und der mit Gutem sättigt dein Leben. Ich sage immer, mein Alter und meine Jugend erneuert sich, dass ich wieder jung werde wie ein Adler. Danke, Vater. Und das erwarte ich noch, dass du mich noch erneuerst und verjüngst. Halleluja. Denn du hast mir versprochen, ich werde ihn sättigen mit einem langen Leben und werde ihn schauen lassen, mein Heil. Danke, Vater. Darauf warte ich noch. Halleluja.
Wir freuen uns, dass wir dich haben, Bruder. Halleluja.
Ja, ich will Gott einfach auch nochmal danken, dass er wirklich durchträgt, auch in den dunkelsten Stunden, dass er einfach dabei ist. Danke.
Okay. Praise Gott.
Ja, ich möchte Gott danken dafür, dass ich kurz vor Berlin beim Johannes habe anrufen können und sage, ich stehe jetzt hier vor Berlin und brauche Unterkunft, kannst du mir helfen? Und ich habe jetzt so liebe Schwester kennengelernt, die mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, wo ich mich einfach entspannen kann und erholen kann. Da möchte ich einfach Gott dafür danken.
So, und du bist dann die Letzte heute.
Ich preise den Herrn für seine große Güte und ich danke von ganzem Herzen, dass er uns immer wieder durch die Wüstenzeiten führt. Und er hat mich von Projekt zu Projekt durchgeführt. Und Johannes hatte gesprochen, dass er in der Wüste die oberen und die unteren Wasser zu mir führen wird, zu dem Kaleb. Und genau das ist geschehen. Ich habe gesagt, ich gebe das Land nicht auf. Ich behalte den Schlüssel für das letzte Projekt, wo ich so stark gearbeitet habe, in der Hand. Und ich habe diese Arbeit wiederbekommen. Und nicht nur das, ich komme mitzuteilen, dass ich eine neue Arbeit habe. 20 Stunden, Volltime, gut bezahlt, überbezahlt, mehr als ich je vorher hatte. Ich komme und sage das einem anderen also Bildungsinstitut, Frau Sommer, wir brauchen Sie. Ein Psychologe hat das Handtuch geschmissen. Ich sage, ich mache diese Arbeit auch noch. Wo der Psychologe das Handtuch schmeißt, dann nehme ich das auf. Ich nehme beide Jobs. Jetzt habe ich 40 Stunden mit einer super Bezahlung. Halleluja, wir nehmen das Land ein. Preis den Herrn.
Amen. Praise Gott. Wir singen noch einen Chorus. Preis dem Herrn.
Schöpfer Himmels und der Erden. Beten ihn an. Und wenn du in Sprachen beten kannst, bete in Sprachen. Wenn du in Sprachen singen willst, sing in Sprachen. Wenn du in Deutsch singen willst, sing in Deutsch oder Englisch oder was du auch willst. Bet ihn an, Shikala Rabala Shitala Rabasala Tasha, Hindula Kashuli Basiti, Uriala Shitala Sanda, Laramushu, du Heiliger Israels, Heiliger Gott, Heiliger Vater, Urabala Ramashotuli Sanda La City, Halaramisotuli Mahala Mohita, du hast uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Oh, zu deinen Anbetern hast du gemacht, zu deinen Lobpreisern. Halleluja, Halleluja, Sharana Moka Dasandi. Ich preise dich, Gott, lebendiger Vater. Mein Vater. Urabarabrasinta. Ularabashidu larasikala shinti. Uranasindu litalarabata shokalabinti. Herr, und du wirkst heute Morgen in unserer Mitte. Du heilst und heiligst, reinigst und vollendest, was noch fehlt. Halleluja, Halleluja. Dir gehört mein Gebet. Uriala la 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 la. Tisch des Herrn gehen und ich möchte euch herzlich einladen. Der Herr sagt, seht und schmecket, wie freundlich ich bin. Ich habe dir so viel zu geben, sagt der Herr. Ich will dich beschenken und du sollst nicht hungrig und leer und durstig nach Hause gehen. Ich will dich stärken und speisen mit eine Speise der Engel. Abendmahl ist nichts anderes wie eine Speise vom Himmel. Jesus sagt, es hat mich verlangt, mit euch das Mahl zu feiern. Wir erfüllen heute Morgen die Sehnsucht des Herrn. Es hat den Herrn verlangt, mit dir und mit mir zusammen zu essen. Bruder Samuel, darf ich dich bitten? Peter, darf ich dich bitten? Gerhard, wo steckst du? Darf ich dich auch bitten? Brauch noch. Und Winfried, kommst du auch noch mit nach vorne? Wir wollen hier am Tisch des Herrn dienen. Wir bleiben in deiner Betung. Preisen Gott, beten Gott an. Halleluja. Schön, Gott segne dich. Praise Gott. Bruder, Gott segne dich. Halleluja, Gott segne dich. Bete, dass wir ein Segen sein können. Lieber Heiland, wir möchten das Brot brechen. Wir möchten dir dienen, Herr Jesus. Wir möchten deine Werkzeuge sein. Salbe uns, oh Herr, dass wir unseren Geschwistern am Tisch dienen dürfen. Heiliger Gott, berühre jeden Einzelnen. Oh Herr, segne den Kelch und segne das Brot. Halleluja, und deine Herrlichkeit soll über uns aufgehen. Berühre uns, Herr Jesus, während wir hier vor dir im Heiligtum stehen. Halleluja, Halleluja, praise Gott. Und der Herr Jesus in der Nacht, der verraten ward, nahm das Brot, er brach es und er sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Vater, wir brechen es jetzt in Jesu Namen, dieses Brot. Halleluja. Und wir segnen das Brot, Halleluja. Das Brot soll gesegnet sein. Es ist das Brot des Segens, das du heute isst. Und wenn jemand krank ist, so wie du die Medizin einnimmst, so nimm heute Morgen das Brot vom Tisch des Herrn. Das ist Heilung für dich. Im alten Israel, das Lamm wurde aufgegessen und da war kein Kranker und kein Gebrechlicher von ihnen. Das Blut dient zur Erlösung, dass der Würgeengel fortgehalten wird. Und das Brot des Lammes, das Fleisch des Lammes dient zur Heilung. Halleluja. Vater, ich segne jetzt das Brot. Halleluja, Halleluja. Nimm, das ist der Leib des Herrn für dich gebrochen. Halleluja. Nimm, das ist der Leib des Herrn für dich gebrochen. Nimm, das ist der Leib des Herrn für dich gebrochen. Nimm, das ist der Leib des Herrn für dich gebrochen. Halleluja, Halleluja. Und das Gleiche nach dem Mahl nahm er den Kelch und dankte und segnete diesen Kelch. Halleluja, Halleluja. Und Bruder, du segnest diesen Kelch in Hebräisch.
Aba abinu, toda se ata ba itanu hayom babokir, toda kola berchot ma atanatan lanu. Aba basamai, toda bishvilah dam seleshua. הוא נתן לנו בשביל חיים שלנו. תודה מה אתה עשית בגולגוטה. בשביל הכל אנחנו אומרים, תודה בשם ישוע המשיח. אמן.
אמן. Das ist das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Nimm und trink daraus. Das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Halleluja. Das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Danke. Herr, du segnest die Kelche. O Herr, dein Blut reinigt uns. Dein Blut wäscht uns von allen Flecken rein. Und dein Blut beschützt uns von allen Würgeengels, die in dieser Zeit sich herumtreiben und dein Volk angreifen möchten. Dein Blut ist unser Schutz und unsere Wehr. Halleluja, Halleluja. Gesegnet soll sein dieser Kelch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir machen heute so, oder wir machen immer in unseren Gottesdienst, dass Vater unser miteinander sprechen. Lasst uns sprechen. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, Amen. Und schau einmal nach links und nach rechts und sag zu deinem Nachbar, der Friede Gottes sei mit dir. Einen Moment, ich komme gleich. Wie ist mit der Taufe? Ist es?
Noch nicht, Herr, weiß noch nicht.
Platz nehmen. Lob und Dank. Halleluja. Aber mal sage ich euch, freut euch. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu den regelmäßigen Gottesdiensten hier im Haus. Ein paar Ankündigungen. Heute Abend geht es gleich weiter. 19 Uhr. Ich freue mich schon, Kerstin und Christian, ihr habt euch schon vorbereitet, alle Register gezogen, die Stimmen geölt und gefeilt und die Finger trainiert und massiert. Heute Abend ist ein musikalischer Adventsfeier mit unseren Geschwistern. Und ich möchte euch alle herzlichst einladen. Kommt 19 Uhr. Bringt was mit zu Hause, plündert eure Büchsen. Da sind schon alles, manche haben was eingelagert, so Gebäck und was es auch immer ist. Wir wollen also nach der Veranstaltung noch eine gute Zeit zusammen haben, so Fingerfood, und Monika Morell ist dafür zuständig. Okay, Gottesdienste sind Mittwoch 16 Uhr, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, steht alles auf dem Zettel drauf. Eine kleine Änderung, bitte merkt, passt gut auf. Es ist ein Fehler bei mir passiert. Wir wollten ja nur eine halbe Stunde am Heiligabend unseren Gottesdienst vorverlegen. Aus dieser einen halben Stunde ist bei mir eine ganze Stunde geworden. Und ich bin entsetzt, wo ich das gemerkt habe, dass es eine ganze Stunde statt 17.30 Uhr, 16.30 Uhr. Das wird nochmals bekannt gemacht, so, damit ihr noch rechtzeitig eure Geschenke kriegt. Okay? Also 16.30 Uhr, bitte. Sagt es auch anderen weiter, ich werde es auch nochmals bekannt geben, verändert euren Zettel, nicht 17.30 Uhr, sondern 16.30 Uhr und es bleibt so, alles andere bleibt so, wie es ist. Heute Morgen, wir haben volles Programm, die Kinder werden nachher noch was vorführen, deshalb ich muss ganz schnell fertig sein mit meiner Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Schaffe ich das wahrscheinlich, schaffe ich es, wenn ich nicht schaffe, dann verzeiht ihr mir. Gott will sich in unserer Mitte manifestieren, das ist mein Thema heute Morgen. Er will sich in deinem Leben sich manifestieren. Das ist auch die Botschaft für den zweiten Advent. Advent, das ist etwas, wo Spannung in der Luft ist, da knistert es. Etwas Großes bahnt sich an, damals wie heute. Der Sohn Gottes soll kommen. Und ihr habt ja meine Vision, die Gott mir geschenkt hat, vor kurzem gelesen. Diese Vision geht jetzt um die Welt. Und ich denke, so viele Leute, und ein Pastor aus den USA hat mir geschrieben, ganz letzten Sonntag schon, also er hat das vorgelesen in seiner Gemeinde in den USA, und zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren, die Gemeinde ist auf die Knie gegangen und hat gebetet wie noch nie. Weißt du, der Herr wirkt. Es ist jetzt in Arabisch übersetzt, in Rumänisch übersetzt, in Französisch übersetzt, und ein Bruder in Amerika, der hat einfach in seiner Mailingliste genommen und hat etwa 136.000 gleich weitergeschickt. Also Leute, und ich kriege überall Post, ich habe es gelesen, und Gott hat zu mir gesprochen, und das gebe ich einfach weiter. Ich möchte einfach Bote sein und so eine Adventsgestalt sein, der dem Herrn den Weg vorbereitet. Und ich wünsche mir nichts sehnlichster als Maranatha, dass unser Herr kommt. Das ist mein Herzenswunsch. Das ist mein größtes Anliegen. Ich möchte ein Heiland sehen und ich möchte im Himmel weiter jubilieren. Beim Herrn Jesus. Advent, da bahnt sich was an. Damals ist uns ein Kind geboren. Das ist die Geschichte von Bethlehem. Das werden wir in den nächsten Tagen ausführlich noch hören. Jesus wird sichtbar damals und er wird sichtbar auch heute. Er manifestiert sich als in einer Zeit, wo der Kaiser Augustus sich als Sohn Gottes ausgibt, kommt der wahre Sohn Gottes, der wahre Friedensbringer. Damals ist uns ein Sohn geboren worden. Und wenn du willst, du kannst mit mir Jesaja 6, Jesaja 7, Jesaja 8, Jesaja 9 aufschlagen. Ich werde heute in dieser Gegend mich bewegen. Bei diesem Immanuel, Gott mit uns. Damals ist der Immanuel angekommen und Immanuel ist immer noch da. Der Immanuel bleibt bei uns und der Immanuel kommt, und wenn der Immanuel nicht da wäre, da gewesen wäre, würde in dieser Welt nichts laufen. Wo alle am Ende sind, das ist diese Geschichte vom Immanuel, Jesaja 7, Vers 16, alle sind am Ende, das Land ist verwüstet, Leute werden unter Angst, lebten damals unter der Angst, leben sie heute unter Angst, was wird? Und ich habe eine Botschaft von Gott für heute Morgen. Die Not,
die die Welt treffen wird, wird nicht dich und mich treffen. Es wird die Reichen, die Mächtigen, die Tyrannen, die Gewaltigen treffen, die Edlen, die Großen und Mächtigen. So wie es damals auch in Palästina war, als die Assyrer kamen, als Nebukadnezar kam, da wurde nicht das ganze Volk in die Verbannung geführt, nur die Elite. Gott trifft die Elite, Gott trifft den Goliath an der Schläfe, an der Stelle, wo er am meisten verletzbar ist. Das passiert, und das passiert auch in dieser Endzeit. Und das übrige Volk wird überleben. Halleluja, das übrige Volk. Also lasst mich diese Geschichte aufarbeiten. Gott will sich manifestieren. Es wird eine Unglückszeit da sein, und die Großen, die Kaufleute, Offenbarung 18, die werden heulen, die Leute, die auf dem Schiff, die mit den Schiffen arbeiten, die werden heulen, die Wirtschaft wird heulen, und die heult jetzt schon. Ich höre schon das Heulen. Und die Sache wird enden mit Immanuel. In einer Zeit, wo Dornen wachsen, wo alles überwuchert, da kommt der König aller Könige. Gott bahnt den Weg für seinen Sohn Jesus Christus. Auch jetzt. Nicht nur damals, auch jetzt und auch heute. In Jesaja 7, Vers 8, der Tag des Herrn kommt. Und da heißt es, es wird eine schwere Zeit sein. Jesaja 7, Vers 8. Der Tag des Herrn kommt, und das wird es eine schwere Zeit sein. Es wird eine dunkle Zeit sein. Und der Prophet redet hier in Bildern. Der König von Assyrien kommt und wird gerade den König Israels und den König Juda in Gefangenschaft nehmen. Und das ist interessant, wie dieser Prophet redet. Er wird ihm alle Haare abschneiden. Er wird seinen Kopfhaar abschneiden, sein Barthaar abschneiden und sogar seine Schamhaare wird er abscheren. Da wird kein Haar mehr dranbleiben an diesem König. Also praktisch, Haare haben etwas mit Macht zu tun und so weiter. Er wird keine Macht mehr haben. Ein Hinweis auf die Machtverluste, gewaltige Machtverluste. Alles wird kahl geschoren werden, kahl gefressen. Das sind so diese Bilder aus der Mystik. Wenn es kommt, und das kommt etwas, dann heißt es, wenn das alles passiert, die Armen, was wird es mit den Armen, mit den Gottesfürchtigen, wie wird es mit ihnen gehen? Da heißt es, eine Familie wird nur noch eine Kuh und zwei Ziegen haben. Als ich das gelesen habe heute Morgen, habe ich gedacht, wie in der Sowjetunion. Wir hatten auch eine Kuh, unsere Kuh hieß Sophie, das weiß ich noch so, das war eine helle Kuh. Und wir hatten Ziegen und Geißen, nennt man das, ein paar Schweinchen hatten wir. So, und das haben wir überlebt. Und die Sowjetunion wäre schon längst untergegangen, wenn nicht diese Kleinbauern gegeben hätte, die ihre Milch abgeliefert haben und die Magermilch zurückbekommen haben und von den Geißen Milch gelebt haben. Genau das wird sein, so Zustände wie in der alten Sowjetunion. Eine Kuh und zwei Ziegen werden sie haben. Und sie werden genug Rahm haben, Butter haben. Das sind Bilder, die musst du verstehen, wenn du nicht vom Land bist. Darf ich mal fragen, wer ist von euch vom Land groß geworden? Also sind einige, die wissen auch so, was Landwirtschaft ist. Also, und ich bin eigentlich froh, dass ich da das erlebt habe. Es wird also eine magere Zeit sein, aber das Volk Gottes wird mit einer Kuh und zwei Ziegen überleben. Und Gott wird sich manifestieren bei einer Kuh und zwei Ziegen. Frau Merkel spricht von dem Jahr 2009, das kommende Jahr, ein Jahr voller schlechten Nachrichten. Ich habe von Gott eine Botschaft bekommen für 1. Januar, ein Jahr 2009 wird ein Jahr guter Nachrichten sein. Und das liegt vor uns, weil Gott mit uns ist, mit einer Kuh und zwei Ziegen. Halleluja. Mit einer Kuh und zwei Ziegen, wir werden es überleben. Für Gottlosen, für die Kapitalisten bahnen sich schlechte Zeiten an, für die Materialisten, die alles nur auf das Sichtbare gelegt haben, bricht schwere Zeit an. Gott wende sich den Armen wieder zu, denn den Armen wird das Evangelium gepredigt, liebe Leute. Auch in der Endzeit, den Armen, nicht den Reichen. Den Reichen wird das Evangelium weggenommen und den Armen gegeben. Den Einfachen, den Schlichten, den normalen Bürgern. Die einfachen Menschen werden die Wunder Gottes erleben. Gott wird sich manifestieren bei den Armen. So beginnt die erste Seligpreisung. Selig sind die geistlich Armen, die nichts haben, die nicht viel besitzen, die ja, gar nichts haben. Gott wird seine Macht demonstrieren. Das ist dieses Manifestieren, von dem ich heute Morgen mit euch kurz sprechen möchte. Die schweren Zeiten kommen, aber Gott hat mir eine Zusage gegeben und die gebe ich euch weiter. Er wird seine Kinder in schwierigen Zeiten wunderbar versorgen. Glaubst du das? Amen. Mit einer Kuh und zwei Ziegen. Wow, das hat mich so umgehauen, als ich das gelesen habe in meiner Bibel. Und es mag genug Rahm zu essen geben, Jesaja 7, 21. Milch und Honig sind für schwere Zeiten verheißen. Das ist, wie Gott seine Kinder führt und wohin hinführt. Denn er hat sie hingeführt in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und bisher habe ich nicht gesehen, wie dort Milch und Honig geflossen ist. Aber wenn ich so die Zustände höre,
Die übrigen, wer im Land noch übrig geblieben sind und so weiter, die werden Rahm und Honig genug haben zur Erhaltung des Lebens. Rahm und Honig. Wenn diese Zeit kommt, wird das ganze Land voller Dornen sein und Disteln, also schwer, Dornen und Disteln wachsen auf deinem Feld, also wird unter dem Fluch stehen, alle Räder werden stillstehen, nichts wird mehr laufen, nichts wird mehr funktionieren. Das ist also, was Gott sagt zu der Wirtschaft des Landes, damals Israel, heute auch zu der Weltwirtschaft, zu der globalisierten Wirtschaft. Und der Herr sagt, weil du mein Wort bewahrt hast, will ich auch bewahren dich vor der großen Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Du wirst bewahrt vor der großen Versuchung mit einer Kuh und zwei Ziegen. Gott gibt einen Namen für diese Zeit, diese Endzeit, Jesaja 8. Da soll ein Kind geboren und dieses Kind soll heißen und das, was da zustande kommt, Eile, Beute, Raube, Wald. Also schlimmer kann ein Junge nicht mehr heißen, Raube, Wald und Eile, Beute. Das ist die Endzeit, da wird alles geplündert, alles ausgeraubt und Gott hat mir gezeigt, dass Kriminalität zunehmen wird in einer Art und Weise, wie es bisher noch nicht gewesen ist. Lies diese Prophetie und gib es anderen weiter. In der Endzeit wird die Reichen, die werden verlieren, denn der, wo nichts hat, der kann auch nichts mehr verlieren, dem kann auch nichts mehr geraubt werden. Hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. So, da wirst du deine Ruhe haben. Aber diejenigen, die was haben, die werden bangen und die werden Angst haben, denn die Mächtigen wird es treffen. Und als Gott die Kinder Israel rausgeführt hat aus Ägypten, den Pharao und sein Haus und sein ganzes und seine ganzen Werke hat es getroffen. Aber das arme Volk, das hat überlebt. Die Völker schmieden Pläne, Jesaja 8, Vers 10. Und der Herr sagt, schmiedet ruhig nur eure Pläne. Macht eine Subvention nach der anderen und subventioniert so viel ihr wollt. Völker schmieden ihre Pläne und sie werden vereitelt. Beratet euch, sagt der Herr, so viel ihr wollt. Es kommt nichts dabei raus. Und ich schwöre und ich beschwöre und ich sage es eigentlich, auch die ganze Wirtschaft, unsere Frau Merkel und der Herr Obama und wer das auch immer ist, der kann beraten und der kann seine besten Berater und die besten Berater der Welt nehmen. Gott hat hier das Urteil gesprochen. Es wird nichts bringen. Hier Jesaja 8 heißt es, es kommt nichts dabei raus. Man hat die Banken subventionieren wollen, was ist dabei geworden? Dann kam die Autoindustrie, jetzt will man die Autoindustrie subventionieren, jetzt kommt die Stahlindustrie, nächstes Mal kommt die Computerindustrie und übernächstes Mal wieder ganz was anderes. Es wird nichts bringen, weil Gott sich zurückgezogen hat. Denn Gott steht den Armen bei und nicht den Reichen. Also eigentlich sollte man mit seinem Geld die Armen unterstützen und nicht die reichen Banken. Und du siehst, das ist alles in die falsche Richtung gegangen, in die falsche Hälse. Und Gott segnet sowas nicht. Die Armen sollten wir unterstützen und nicht die Reichen. Die Reichen werden weinen noch. Warte mal, du wirst das Geheule noch hören auf dieser Welt. Und der Herr legt es dann ab Jesaja 8, Vers 11, seine Hand auf den Propheten. Und hör mal, Gott legt seine Hand auch auf dein Leben heute Morgen. Gott will sich manifestieren, ist mein Thema. Und der Herr sagt dir, wovor sie sich fürchten, wovor sie Angst haben, dafür die Reichen, die anderen, wovor die anderen Angst haben, davor müsst ihr euch nicht fürchten. Davor die Angst haben, davor müsst ihr euch nicht fürchten. Davor die großen Angst haben, Frau Merkel Angst hat, die großen Bosse, Konzerne Angst haben, die großen Institutionen Angst haben, davor müsst ihr euch nicht fürchten. Denn da heißt es weiter, Gott selbst ist für uns die heilige Zufluchtsstätte. Gott selbst bringt Israel und Juda zu Fall. Gott selbst sorgt dafür, dass es alles so kommt, wie es kommen muss. Gott hat uns seine Warnungen und Weisungen anvertraut und jetzt ist, was machen wir damit? Jesaja 8, Vers 16, die auf mich hören, sagt der Herr, die bleiben aufbewahrt. Die kommen durch. Und zwar so, ein schönes Bild, wie Geld in einem verschnürten Geldbeutel. Also richtig zu. In einem verschnürten Geldbeutel, Jesaja 8, Vers 16, die, die auf Gott hören, die werden bewahrt wie einem verschnürten Lederbeutel. So sicher. Doch niemand kriegt diesen Knoten auf. Du wirst in einem verschnürten Geldbeutel vom Herrn aufbewahrt. Zum Überleben. Halleluja. Der Herr schloss hinterm Noah die Tür zu und die ging nie mehr auf. Die gottlosen Menschen, sie werden dann anfangen nach Jesaja 8, Vers 19, und ich sage euch, was dazu kommt. Die Okkultisten und Spiritisten und die Wahrsager und Zeichendeuter, die werden Hochkonjunktur bekommen. Jesaja 8, Vers 19, sie werden anfangen, Tote zu befragen, weil sie von der Lebendigen keine Antwort mehr bekommen. Wort Gottes wollen sie nicht hören, das ist ihnen zuwider. Da werden sie anfangen, Tote zu befragen. Kristalle, Steine zu befragen, weil sie den lebendigen Gott verworfen haben, von dem lebendigen Gott keine lebendige Antwort mehr bekommen. Lebende können diesen Volk nicht mehr helfen, darum rennen sie zu den Toten. Das wird passieren, also Okkultismus wird noch eine große Blüte erleben, ganz besonders von den Großen und Wahrs und Mächtigen, die werden also sagen, ach, Madame, können Sie mir was sagen, was haben Sie mir zu sagen? Und befragt die Ahnen. Gott spricht zu seinen Kindern, dann Jesaja 9, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und überall in der Welt gehen die Lichter aus. Je mehr Lichter draußen brennen, desto dunkler ist es in der Welt. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes, ein anderes Licht, ein ewiges Licht, ein göttliches Licht. Und so, das ist Advent. Wir sind in großer Erwartung. Uns geht ein Licht auf. Wir spüren, da passiert was, da bahnt sich was an, da muss was passieren. So kann es nicht mehr weitergehen wie bisher. Die Welt hat so viele unlösbare Probleme und erwarten Lösungen. Und man findet keine mehr. Weltweit breitet sich eine große Ratlosigkeit aus. Nichts mehr läuft richtig, alles tritt auf die Stelle. Die Wirtschaft droht zu erliegen und nur noch Kleinbetriebe und Kleingärtner werden überleben. Den meisten Leuten gelingt ihr Leben nicht mehr. Der moderne Mensch hat so viel unbewältigte Probleme. Je mehr er kann und je mehr er weiß, je mehr er besitzt, desto hilfloser ist er. Eigentlich sollten wir es so schön haben wie im Paradies in unserer Zeit. Also alles, wir haben ja alles und wir sehen nur Elend und Elend und Elend. Krebs und Tumore und Katastrophen und was so alles ist. Und gerade in dieser Dunkelheit will sich der Herr manifestieren. Seinem Volk soll ein Licht aufgehen. Ich habe diese Tage über den Himmel gesprochen, horcht euch die Predigten von gestern an und von Mittwoch an und vorgestern. In Jesaja 9, der Herr schenkt seinen Kindern eine große Freude. Eine Freude wie bei der Ernte, heißt es in meiner Bibel. Eine Freude wie bei einer großen Kriegsbeute. Eine große Freude, eine übernatürliche Freude, eine überdimensionelle Freude schenkt Gott den Seinen. Und da heißt noch unter anderem, du schenkst uns eine Freude wie damals bei den Midianitern. Denk doch drüber nach, wo kommen die Midianiter vor? Die Geschichte mit Gideon, das ist eine interessante Geschichte. Du zerbrichst das Joch der Fremdherrschaft, den Stock der Zwangsherrschaft. Du verbrennst die Soldatenstiefel und ihre Mäntel. Du löscht das alles aus. Das ist, was uns verheißen ist. Also auf der einen Seite Katastrophe, Katastrophe, weh, weh, weh. Und auf der anderen Seite, uns ist ein Kind geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Und die Freude wie damals bei den Midianitern. Und weißt du, Gideon hat zuerst gesagt, mit 30.000, 33.000, da schaffen wir das. Aber Gott sagt viel zu viel. Gott reduziert es immer mehr und immer mehr. Gott sagt noch weniger und noch weniger. Und alle, die blöd sind, die verheiratet sind, die Probleme haben, die sollen nach Hause gehen, zu Mama. Und am Schluss bleiben, dann bringt er ans Wasser, die noch die übrig geblieben sind, da bringt er ans Wasser und die sollen das Wasser lecken wie Hunde. Hast du schon einen Hund gesehen, wie das Wasser leckt? So, und da bleiben nur noch ein paar übrig. 300 Mann. Mit ganz wenigen Leuten hat Gideon eine riesige Schlacht geschlagen. Mit ganz wenig, mit einer Handvoll von Leuten wird Gott in der Endzeit Geschichte machen. Und vielleicht gehörst du dazu. Halleluja. Gott will dich benutzen, mich benutzen, uns benutzen. Diese Zeit kommt wieder, wo Gott mit einer Kuh und zwei Ziegen wirtschaftet. Die Zeit kommt wieder, wo Gott mit wenig viel ausrichtet. Mit 5 Brötchen und 2 Fischen. Wo Gott viel ausrichtet. Die Zeit kommt, wo die Gegenwart des Herrn da ist. Und wo die Gegenwart des Herrn ist, da ist Überfluss, Leute. Da ist kein Mangel da, da ist keine Nacht, da ist keine Finsternis da. Wo die Gegenwart Gottes ist, da ist es so wie bei Gideon, ein kleiner Haufe schlägt die riesige Armee in die Flucht. Und was lassen sie? Sie lassen alles zurück. Schon die gebratenen Hähnchen hängen an der Stange. Die müssen nur noch essen, nur noch genießen. Aber bevor das Wunder mit Gideon passierte, und ich will das auch, das gehört auch zum Advent. Bevor das Wunder mit Gideon passierte, Gideon hat Angst gehabt. In einer Mulde drescht er mit seinem Flegel Gerste. In einer Mulde versteckt, eigentlich am falschen Platz ist er. Der hat Angst vor der Öffentlichkeit. Vielleicht sehen die Midianiter und rauben mir das alles weg. Aus Furcht zieht er sich zurück.
Und dann sagte zu Gott in einem Gebet, Herr, als der Engel erscheint, du Gideon, streitbarer Held, du, mit dir will ich Geschichte machen, du, ich will dich gebrauchen, du, ich will dich segnen. Ja, ja, Gott, danke, danke. Ist gut zu hören, solche Worte, solche ermutigenden Worte, aber wo sind die Wunder, die von unserer Väter erzählt haben? Wo sind die Wunder? Wo sind die Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben? Und mit diesem Advent, mit dieser Adventsfrage beginne ich diesen Gottesdienst. Wo sind die Wunder der Bibel? Wunder, wo Gott sein Volk durch die Wüste führte und mit Manna versorgte. Wo sind die Wunder, wo er mit frischem Wasser versorgte? Wo sind die Wunder, wo die Toten auferstanden sind? Wo sind diese Wunder, wovon uns die Väter erzählt haben? Und dann sagt Gott, Gideon, mit dir will ich Geschichte machen. Mit dir will ich diese alten Wunder wieder geschehen lassen. Gott will sich manifestieren durch dich und mich, wenn du glaubst. Da, wo Gott ist, da wirst du die Midianiter in die Flucht schlagen. Und zwar mit einer Handvoll Leute, mit einem lächerlichen Haufen. Er sagt, Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. Wenn du nicht da bist, mit uns ist es aus. Menschen werden wieder nach Gott fragen und Menschen werden mit Gott wieder überleben. Das wird in der Endzeit passieren, das wird in den nächsten Tagen passieren. Warte auf dieses mächtige Eingreifen Gottes. Gideon, jetzt kommen die Midianiter, jetzt rauben sie uns. Herr, wo ist dein Schutz, wo ist dein Beistand, wo ist deine Hilfe? Wir sollen wieder fragen, Herr, wo bist du? Damals hast du geholfen. Unsere Vorfahren haben so viele wunderbare Geschichten erzählt von Engeln und Segnungen und Heilungen und weiß ich sonst noch was. Wo ist das alles? Werde so ein Gideon heute Morgen und fang an zu sagen, Herr, wo ist das alles, wovon der Pastor da predigt? Wo ist das alles, wovon wir in der Kirchengeschichte gelesen haben? Wo ist das, was uns die Heiligen vorgelebt und vorgemacht haben? Wo ist das, diese ganzen Wunder, wo ist das? Und ich sage dir eines, Gott ist nicht in der Kirche und Gott ist auch nicht in der Gemeinde und Gott ist nicht in der Politik und Gott ist auch nicht in der Philosophie. Gott ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, eine Kuh und zwei Ziegen. Puh. Eine Kuh und zwei. Da ist der Herr, Halleluja. Und da wird Raum genug sein. Und weißt du, was das bedeutet? Sehr viel. Ich weiß nicht, wir haben Zentrifuge gehabt, und nachher, um unser Rahmen da abzuschöpfen, aber für mich war es immer so ein Leckerbissen. Ich habe immer meine Mutter muss es mir vergeben heute eigentlich. Muss ich um Verzeihung bitten. Was ich meine Mutter bestohlen habe. Weißt du, da kam ich rein und wenn so die Milch kalt war und sich oben gesetzt hat, oh, oh, das hat meine Seele gelabt. Und wir haben uns immer gewundert, dass nicht so viel Butter rausgekommen ist. Weil die Butter schon vorher abgerahmt wurde. Die Rahmen und die und so weiter. Nein, okay. Gott weiß, was du wünschst und was du brauchst. Milch und Honig. Und Gott ist nicht in der Kirche bei den Mächtigen. Nein, er ist bei den Schwachen und Armen zu finden. Bei den Kranken und Gebrechlichen, bei den Hoffnungslosen. Gott will deine Kuh und deine zwei Ziegen segnen. Und zwar in einer mächtigen Art und Weise. Du brauchst nur etwas. Und mit diesem bisschen Öl, mit bisschen Mehl und mit bisschen, was da ist, kann Gott etwas tun. Es sieht so aus, und wenn wir so die Religion anschauen, Gott ist arbeitslos oder Gott ist im Urlaub oder verreist oder schläft oder ja, ist gestorben vielleicht. Was macht Gott eigentlich heute noch? Wo sind seine alten Wunder? Wir haben so viel Ersatz für Gott gefunden, Medizin, Technik, Computer, die Wissenschaft. Wo ist der Gott der Bibel, der noch aus nichts viel macht, ein Wort spricht und es geschieht? Wir sagen oft in unserer Sprache, wenn es nichts mehr läuft, wenn es noch einen Gott gibt. Oder da hilft es nur noch beten. Und die Zeit wird kommen, wo es nur noch beten hilft. Da hilft nicht mehr singen, da hilft nicht mehr predigen, da hilft nicht mehr nichts mehr, da hilft nur noch beten. Wo Menschen in der Not sind und dann anfangen zu beten. Da hilft nur noch beten. Und es gibt keinen Menschen, der keine Ahnung von Gott hätte. Wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter in Turbulenzen kommt, du musst hören, wie sie dann alle plötzlich anfangen zu beten. Und jeder kann plötzlich beten. Wenn es dir an den Kragen geht, kannst du plötzlich beten. Da brauchst du keinen Bibelunterricht, da brauchst du keine Gemeinde, da brauchst du keinen Vorbeter und keinen Vorsänger. Da betest du wie ein Weltmeister, wenn es dir an den Kragen geht. Wir wissen schon, wie Gott funktioniert, auch ohne Kirche und ohne Religion und ohne Priester und ohne Pfarrer. Wir alle tragen das Gottesbewusstsein in uns, ihr lieben Leute.
Jeder von uns trägt das Gottesbewusstsein in sich. Ob evangelisch, katholisch ist oder Heide ist, egal, Buddhist oder Hindu oder Moslem, es spielt jetzt keine Rolle, oder Jude. Jeder trägt das Gottesbewusstsein in seinem Herzen. Er weiß, es muss einen geben. Das hat der Mensch noch nicht verloren, Gott sei Dank. Wir alle wissen, über allem muss ein mächtiges Wesen sein, ein Überwesen, ein Über-Ich, ein Alleskönner, ein Alleshaber, ein Allessein. Einer, der irgendwas beherrscht und das alles beherrscht, das ganze All. Wie sieht dein Gottesbild heute Morgen aus? Weihnachten, damit beginnt das Wort, ward Fleisch und wohnte unter uns. Uns ist ein Kind geboren. Eine neue Wirklichkeit hat sich offenbart und aufgetan. Eine neue Tür ist aufgegangen. Und das ist unsere Chance. Gott will unser Partner, unser Freund, unser Weggefährte werden. Heute Morgen. Gott unter den Menschen. Immanuel, Gott mit uns. Gott will bei deinen Kindern, bei deiner Familie sein, bei deiner Arbeit sein, bei deinen Freunden, deinen Bekannten, bei deinen Lieben sein. Gott will sogar in deinen Finanzen reinkommen als Partner. Beteilige Gott 51% an deinen ganzen Transfers. Seine Anwesenheit macht die Sache gleich ganz anders. Wo ist unser alter Gott von früher, dieser alte Glaube? Weißt du, du brauchst wieder diesen kindlichen Glauben, Bruder, Schwester. Der Teufel hat uns diesen kindlichen Glauben ausgebläut. Du brauchst den kindlichen Glauben. Vati, Daddy, aber lieber Vater. Gott kommt zu uns Menschen und Gott redet zu uns. Und Gott offenbart uns. Und Gott tut nichts nach Amos 3, Vers 7, ohne dass er zuerst seinen Knechten mitteilt. Gott kündigt sich immer durch seine Herolde an. Und Gott lässt die Posaune blasen. Und das löst die Endzeit aus. Gott hat mit seinem Volk noch was Großes vor. Mit den Armen, Kleinen, Geringen. Das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt in aller Bescheidenheit. Gott will sein Volk erlösen und Erlösung ist eine Manifestation Gottes. Gott erlöst dich. Ach, das braucht man nicht mehr und das brauchen wir nicht mehr und darauf können wir verzichten. Das ist das Wunder, das dann plötzlich passiert. Du bist erlöst. Das ist unnötig. Gott will dich von dem Bösen erlösen. Das ist die Manifestation Gottes. Er erlöst dich von dem Bösen, von bösen Menschen, von bösen Umständen. Gott ist ein befreiender Gott, der dich vom Ärger erlöst. Ach, ärgere dich doch nicht. Lass doch, du kriegst es wieder. Advent ist eine Vorbereitung auf die Erlösung, Leute. Die innerliche Vorbereitung auf den Erlöser selber. Gott erlöst sein Volk aus Ägypten, was es auch immer heißt. Ägypten ist ein Synonym für Organisation, Planwirtschaft, Berechnung, alles so, Perfektionismus. Ägypten steht als Synonym für Methode und weltliche Ordnung. Gott will dich erlösen aus diesem System, das so verfahren ist, so räuberisch, so erpresserisch, so korrupt ist. Gott erlöst dich aus dem ganzen weltlichen Chaos, aus der Ziegelproduktion, den der Pharao dir aufgebrummt hat. Immer das Gleiche, jeden Morgen aufstehen, Zähne putzen, essen in U-Bahn und dann ins Geschäft gehen und immer dann arbeiten, Mittagspause, dann 3 Uhr Tea-Time und dann 5 Uhr Feierabend. Und dann Nachrichten angucken, dann ins Bett gehen und wieder morgen den gleichen Zirkel. Gott holt dich aus dieser Ziegelproduktion raus, Halleluja. Und er schenkt dir ein visionäres Leben, dass du nicht mehr immer das Gleiche tust, sondern du lässt dich jeden Tag neu überraschen. Was kommt heute? Was passiert heute? Gott kommt zu einem jeden und erreicht uns da, wo wir sind, der Erlöser. Benutzt die Tagesereignisse, um dir zu begegnen, auch diesen Trott. Gott erfährt man mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf. Gott erfährst du mit dem Herzen, wo er plötzlich zu dir redet, während du da an der Maschine stehst und immer, weißt du, nachher habe ich es nicht mehr gemerkt, aber ich habe zeitlang Akkord gearbeitet, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Am Schluss habe ich sogar im Bett auch die gleiche Handbewegung gemacht. Weißt du, ich war so ergriffen von immer das Gleiche. Nachher habe ich versucht, es zu kontrollieren, aber es war nicht einfach. Weißt du, du bist in so einem Akkord Satans in der Tretmühle der Philister eingespannt und musst immer das Gleiche machen, immer das Gleiche. Aber dann habe ich gelernt, auch im Akkord, eigentlich habe ich dann was entdeckt. Ich kann einfach nur blind boxen und kämpfen und arbeiten und ich kann mit meinen Gedanken mit dem lieben Gott sprechen. Und das habe ich gemacht. Ja, wunderbare, schöne Stunden beim Akkord, bei einer eintönigen Arbeit. Nichts, immer nur das Gleiche, immer nur einspannen, ausspannen, immer nur gucken. Okay, wenn mal was versaut ist, versaut, dann kommt das nächste wieder, das nächste wird besser gemacht und dergleichen. Und einfach Akkord. Aber im Akkord
Die Welt hat dich beschäftigt, dein Kopf war hier, deine Hände waren hier und so weiter, aber mein Geist war bei Gott im Himmel. Das kann man. Man kann so zwiespältig sein. Es ist verrückt, was Kinder Gottes sich alles leisten kann. Gott erfährt man im Herzen und nicht woanders. Gott manifestiert sich in unserem Herzen, gibt uns Mut und Kühnheit, Stehvermögen, Trost und Kraft. Manche Leute denken, Gott hat mich abgeschrieben, so wie diese Leute, wie Gideon hier gedacht hat, wie Jesaja hier sieht in seinen Visionen. Aber seine Hilfe kommt von drüben, von der anderen Seite. Und Gott begegnet uns, das habe ich diese Woche ein paar Mal euch gesagt, in schlechten, negativen Ereignissen. Das Volk, das im Dunkeln sitzt, also das kein Licht mehr hat, keine Hoffnung mehr hat, keinen Überblick mehr hat, sieht das Licht Gottes, das übernatürliche Licht Gottes. Plötzlich spürt es, ja, da ist etwas. Die oberen und die unteren Quellen schenkt mir der liebe Gott. Da, wo alles verstummt, wo keiner mehr weiter weiß, wo alle Probleme sich wie Berge dann anhäufen und immer mehr und mehr wird, statt weniger und besser, wo niemand mehr was beraten kann, einem was sagen kann, da fängt Gott zu einem zu sprechen und gibt Hoffnung einem. Und das letzte Wort hat Gott. Preis dem Herrn. Das letzte Wort in deinem Leben hat Gott. Und er manifestiert sich in deinen Nöten, Problemen, deinen Verzweiflungen. Plötzlich durchbricht er diese Eintönigkeit, diesen Akkordrhythmus. Er hilft dir. Er hilft dir, obwohl du es nicht verdient hast. Er kommt zu dem Volk, das im Dunkeln dort in Galiläa saß. Ein Helfer für die, die keine Helfer mehr haben. Da kommt er. Plötzlich tritt er auf. Du merkst erst manchmal, bei mir geht es so, Gott sei Dank, dass es auch so ist, öfters passiert ist. Ich merke immer, wenn die Not vorbei war. Mensch, da war doch einer, der hat mir geholfen. Da war der Herr, der hat eingegriffen in die Speichen. Da war der Herr, der hat mich rausgeholt. In deinem Herzen erlebst du die Anwesenheit Gottes. Da spürst du, Gott hat mich nicht verlassen. Mitten in Spannungen, plötzlich spürst du, die können mir nicht diktieren, die können mich nicht beherrschen, die können mich nicht kontrollieren. Da kontrolliert mich ein anderer, der Herr. Wenn Gott mit dir ist, dann ist das Negative in deinem Leben durchleuchtet, überleuchtet, überstrahlt. Und das ist der beste Beweis Gottes. Der Herr ist mit mir. Deine Schwäche wird von seiner Stärke überstrahlt. Da sieht man nicht mehr deine Schwachheiten, deine Fehler. In seinem Licht sehen wir die Dinge total anders. Das Volk, das im Dunkeln saß, sieht ein großes Licht. Plötzlich, und weißt du, das ist das Verrückte. Das ist verrückt an diesen Adventsgestalten, das ist das Verrückte an den Adventsmenschen. Die sind weltenthoben. Problementhoben. Die haben Probleme. Aber ihnen steht das Problem nicht bis zum Hals, sondern sie stehen auf den Problemen und herrschen darüber. Sie sind nicht unter den Problemen, sondern sie stehen auf den Problemen. Weltenthoben, problementhoben. Du überstrahlst alles. Bist ein Übermensch mit Gott. Mit Gott bist du ein Übermensch. Geisterfüllte Menschen. Und jemand hat mir einen Vorwurf gemacht, aber der soll denken, was er will, mir ist doch egal. Ihr seid Christen abgehoben. Ihr sollt euch viel mehr auf die Probleme dieser Welt konzentrieren. Ihr seid so abgehoben. Und ich danke Gott, dass ich abgehoben sein darf. Denn unser Wandel ist im Himmel, Leute. Halleluja. Ihr seid abgehoben. Und ich bin abgehoben. Warum? Weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nicht der Tod hat das letzte Wort, mein Gott hat das letzte Wort. Nicht die Probleme haben das letzte Wort, Gott hat das letzte Wort. Abgehoben. Lebe abgehoben, Bruder, Schwester. Schenier dich nicht. Lass doch die Dummköpfe reden. Abgehoben, ihr seid abgehoben. Weißt du, weil sie so nichts sind, weil sie wie Heuschrecken sind, weil sie feige sind, weil sie das Leben nicht verstehen. Deshalb denken sie, die sind abgehoben. Nein, wir sind Realisten als Christen. Wir stehen mit beiden Beinen in dieser Welt. Aber wir haben einen Gott, der hebt uns auf und richtet uns auf und lässt uns gerade gehen in unsere Straße. Der Heilige Geist richtet uns auf. Weißt du, da brauchst du nichts mehr. Du lebst abgehoben. Weißt du, ich habe, seitdem ich in Sprachen rede und den Heiligen Geist habe, bin ich abgehoben. Da habe ich eine provokative Grammatik, Leute. Weißt du, eine provokative. Ihr könnt mir alle einen Puckel runterrutschen. Ja, ich denke, Satan hinter mir. Wir haben, wenn du den Heiligen Geist hast und voll des Heiligen Geistes bist, hast du eine provokative Grammatik. Wer und was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Du hast eine provokative Grammatik. Der Gott kennt, redet anders. Er denkt nicht nur anders, er redet auch anders. Gott in uns versetzt uns in einer anderen Wirklichkeit. Gott manifestiert sich durch sein Wort. Also ich will euch nur ganz schnell sagen, wie Gott sich manifestiert.
Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und schärfer wie ein zweischneidiges Schwert und scheidet Mark und Bein. Wenn Gott sein Wort in deinen Mund legt, dann hast du eine provokative Grammatik. Dann sprichst du zu den toten Gebeinen, wie beim Propheten Hesekiel, Kapitel 12. Toten Gebeine, fügt euch zusammen. Toten Gebeine, wachst Fleisch über euch. Toten Gebeine sollten mit dem Geist erfüllt werden. Da redest du provokativ. Du rufst die Dinge ins Dasein. Dann redest du nicht nur Larifari und schnatterst da irgendwas daher. Nein, da redest du in Vollmacht. Das Wort Gottes ist in deinem Munde. Lerne provokativ zu reden. Natürlich, das ist für den Teufel provokativ, wenn du anfängst, Worte Gottes zu zitieren. Du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein. Das ist provokatives Reden, provokative Grammatik. Wenn Gott sich dir offenbart hat, redest du provokativ. Kannst nicht mehr normal reden. Bist abgehoben. Da kommt und sagt, bet mich an. Und du sagst, nee, 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 danke. Du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen und ihm allein die Ehre geben. Wie manifestiert sich Gott? Er manifestiert sich im Alltag bei dir und mir. Er befreit uns von allen möglichen dummen Vorstellungen. Er sprengt unseren Horizont. Er führt uns auf ungewöhnlichen Weg. Das ist, wie Gott sich manifestiert bei dir und mir, wie er sich ausdrückt, wie er wirklicht. Denn Gott ist nicht nur ein Theoretiker und Kirchengott und irgendwo, dass er sich da im Turm sich verkriecht. Nein, Gott will in deinen Problemen mittendrin sein. Er will Salz in deinem Leben sein. Er begegnet in deiner Situation, wo du bist und dich bewegst. Er verändert die Dinge, wo du dich befindest, gerade im Augenblick. Und du sagst, ja, aber wo ist das alles? Du musst nur Gott freisetzen. Du musst nur Gott erlauben, Herr, mach du was. So wie dieser Gideon, ja, Herr, es ist alles schön, was in der Bibel geschrieben steht. Du kannst mit der Bibel nichts anfangen, es sei denn, du lebst die Bibel aus. Und du erweckst die Bibel zum Leben. Vorher passiert nichts. Und indem du die Betriebsanleitung, die dort in der Bibel drinsteht, anwendest, du musst ausprobieren. Probiert die Worte Gottes konsequent aus. Also jetzt wollen wir mal sehen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt probiere ich. Und jetzt probierst. Und solange du nicht probiert hast, kannst du nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Probier es. Worte Gottes müssen probiert werden. Sehet und schmecket, teste. Und dann wirst du merken, wie sich plötzlich das Wort Gottes reell wird. Wie plötzlich das Eis schmilzt, wie plötzlich Friede einkommt, reinzieht in dein Leben. Wie plötzlich Mark und Bein, das was unmöglich war. Damals hätten vielleicht Kernspaltung, heute würde man vielleicht Kernspaltung nehmen, aber wenn man fürs Wort Gottes nimmt. Das Wort Gottes spaltet die Atomkerne und so weiter, was unspaltbar ist. Das Wort Gottes bringt fertig, was unmöglich ist. So, Gott will sich manifestieren in deinem Leben. Er will Kontrolle behalten in deinem Leben, die Übersicht. Deine Situation dir unterstellen und sagen, du sollst auf Schlangen und Skorpione treten. Also, solange du noch nie einen Skorpion gesehen hast, kannst du auch gar nicht drauftreten. Oder eine Schlange. Bei den meisten gibt es gar keine Schlangen mehr, da gibt es natürlich etwas anderes. Und such dir was anderes als Schlangen und Skorpione. Das ist dir erlaubt. Gott begegnet uns immer da, wo wir sind, wo du lebst. Gott ist ein praktischer Gott und er will angewandt werden. Und er begegnet immer in deinen Bedürfnissen. Das ist Advent. Euch wird ein Kind geboren, ein Königssohn. Die Herrschaft liegt auf seinen Schultern. Die wenigsten Menschen wissen, wie Gott erlebbar ist. Soll ich dir sagen, wie man Gott erlebt? In der Not. Je mehr Nöte du in deinem Leben hast, desto mehr erlebst du Gott. Halleluja. Keine Nöte, kein Gott. Viele Nöte, viel Gott. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Wann hast du Gott angerufen in deiner Not? Da rufst du einen Doktor an, dann Pastor an, dann Älteste an, Bruder und Schwester rufst an, machst die ganze Welt schalu. Ruf doch Gott an und sag, wo ist der Gott der Bibel? Wie oft wollte ich Gott erleben und habe gesagt, Herr, wenn es dich wirklich gibt, bezeug dich mir. Ich will nicht nur mit dem Kopf glauben, ich will mit dem Herzen glauben, mit den Händen und Füßen will ich auch glauben. Ich will sehen deine Wirklichkeit. Und weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Johannes, sei nicht so frech. Vorsicht, ich bin in Arbeit. Rufe mich an. Rufe mich an. Und dann wird das, was in der Bibel drin steht, plötzlich wieder lebendig und beginnt anzuwuseln, zu arbeiten, zu funktionieren, sich zu entwickeln. Und Gott arbeitet immer langfristig, immer so auf lange Sicht. Der sagt jetzt und das meinte 3 Jahre. Weil wir die Zeiten so durcheinander bringen. Gott arbeitet im Verborgenen, im Hintergrund, im Untergrund. Hiob Kapitel 5, Vers 9. Er ist es, der Wunder tut unzählbar viel, so groß, dass wir es nicht verstehen können und hinterher kapieren, Mensch, da war doch was. Da ist einer durchgegangen, das war der Herr. Weißt du, wenn Gott aufgehört hätte zu arbeiten, dann hätten wir Chaos in dieser Welt. Die ganzen Sterne würden durcheinander knallen, da gibt es eine Katastrophe nach der anderen im Universum. Aber Gott ist fest im Plan, Gott ist in Aktion, Gott ist in Arbeit. Halleluja. Advent, das gibt's doch. Erwarte, dass Gott arbeitet. Wie kommt man zu Gott? Wie kommt man zu Gott? Wie begegnet man ihm? Wie bekomme ich Audienz mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, mit dieser himmlischen Autorität, mit dem König des Universums? Wie kriege ich das? Billy sagt, gut, dass du fragst. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Eine kleine Geschichte. Es war in Amerika. Natürlich muss es in Amerika gewesen sein. Bei uns passiert sowas nicht. Es war in Amerika. Über das Weiße Haus, vor dem Weißen Haus wird diese Anekdote erzählt. Da kommt ein Farmer und will unbedingt zum Präsidenten. Der hat so eine Not und will zum amerikanischen Präsidenten. Und da kommt er rein in diese langen Gänge, da wird er abgemümmelt von den ganzen Vorzimmerdamen, geht nicht. Für diese Probleme ist das Ministerium sowieso zuständig. Und lauter Zuständigkeiten, er kommt und er will den Präsidenten erreichen. Und schließlich, weil er so aufsässig ist, da kommen Diener und schmeißen ihn zur Tür raus und sagen, gehen Sie, Sie müssen Anträge stellen, Sie müssen warten und Sie müssen sich anstellen wie die anderen auch und so weiter. Und er wird rausgeworfen, dann steht er draußen und dann sieht er einen kleinen Jungen spielen und dort im Hof. Dann fragt der Junge, Mann, was fehlt Ihnen, was brauchen Sie? Sie haben mich rausgeschmissen. Der Junge hat gesehen, wie man ihn rausgeschmissen hat. Ja, wo wollen Sie hin? Ja, zum Präsidenten, sagt er, kommen Sie mit. Oder komm mit. Und der Junge führt ihn dann durch eine Hintertür. Und wo bringt er hin? Direkt im Oval Center, da zum Präsidenten. Und kommt rein. Und da ist er verblüfft. Plötzlich steht der Präsident ihm gegenüber. Vorher ist er rausgeflogen. Und die ganzen Damen und das ganze Personal ist entsetzt, dass er doch reingekommen ist. Wie bist du reingekommen? Oder wie sind Sie nachher reingekommen? Ja, der Junge hat mich reingebracht. Ja, das ist der Sohn des Präsidenten. Und wenn du von dem Präsidenten des Universums etwas haben möchtest, dann musst du zum Sohn gehen. Halleluja. Nicht zu den Sekretärinnen und nicht zum Personal und auch nicht zu seinem Bodenpersonal, zum Pastor, Prediger oder Bischof oder Priester, wer es auch immer sein. Zum Sohn musst du kommen. Und der Sohn sagt, komm mal mit. Und so ist es passiert. Komm mal mit. Über die Hintertür zum Papa. Gott will dich erreichen und erreicht dich über seinen Sohn. Und wenn er dich über seinen Sohn nicht erreicht, er erreicht dich überhaupt nicht, kann dich gar nicht erreichen. Du kommst gar nicht durch, zumindest nicht jetzt. Ohne Jesus hast du keine Chance durchzukommen und mit Gott je Kontakt zu bekommen. Deshalb, uns ist ein Sohn geschenkt, Emmanuel, Gott mit uns. Dieser Sohn ist ein gewaltiger, ein großartiger Türöffner für dich und mich zum Vater. Er verschafft dir Zugang. Jesus ist dieser Türöffner zum Herzen Gottes. Jesus ist es, der uns geschenkt worden ist. Und deshalb in dieser dürren, katastrophalen, mageren Zeit mit einer Kuh und zwei Ziegen, in dieser bösartigen Zeit, der Sohn, der bringt dich zum Wohlstand. Der Sohn bringt dich und löst deine Probleme. Die Probleme sind dazu da, damit Gott sich manifestieren kann. Damit du doch endlich zum Vater kommst, zum Präsidenten über den Sohn. Lasst mich ganz schnell noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Was, wenn es keine Stürme gäbe in deinem Leben? Was, wenn es keine Probleme in deinem Leben gäbe? Soll ich dir sagen, was dann wäre? Dann wäre Gott arbeitslos. Wenn das in deinem Leben nicht gäbe, könnte Gott nichts tun. Würde einfach Däumchen drehen und Halleluja singen. Er wäre machtlos. Aber weil es Probleme gibt, weil es Stürme gibt, weil es negative Dinge gibt, hat Gott was zu tun. Halleluja. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Und Jesus verschafft dir Zugang zu der höchsten Autorität. Wenn es keine Stürme gäbe, könnte Jesus seine Macht nicht an dir beweisen und Wind sei still. Dann stehen die Leute und sind erstaunt. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist das? Wenn keine Stürme, keine Probleme gäbe, wenn es keine Finsternis gäbe, könnte Gott nicht dich erleuchten. Könnte das Volk, das im Dunkeln sitzt, dieses große Licht nicht erblicken? Wenn es keine Krankheit gäbe, hör mir zu, könnte Gott nicht Onkel Doktor spielen. Könnte Gott niemand heilen, wenn es keine Krankheit gäbe. Aber Gott sei Dank, es gibt Krankheit. Und deshalb sagt der Herr, ich, dein Gott, bin dein Arzt. Dann hat Gott was zu tun als Doktor. Dann kann er dich kurieren und therapieren und Physiotherapien und alles Mögliche, dich so auf den Vordermann bringen. Ja, wenn es keine Not gäbe, könnte Gott dir nicht helfen. Wenn es keine Einsamkeit gäbe, könnte Gott dir nicht beistehen. Wenn es keine Sünde gäbe, und ich danke Gott, dass es Sünde gibt. Du sagst ja, Bruder, mal tut es, bitte, bitte, bitte. Doch, wenn es keine Sünde gäbe, könnte Gott mir keine Sünden vergeben. Und ich könnte dir nicht preisen, wie unser Bruder heute Morgen gesagt hat, lobe den Herrn, meine Seele, der alle deine Gebrechen heilt, alle deine Sünden vergibt und so weiter. Du könntest Gott gar nicht loben, weil du keine Vergebung erleben würdest. Aber Gott sei Dank, es gibt Gebrechen, es gibt Sünden, es gibt Nöte, es gibt das alles. Und dann hat Gott Arbeit. Und du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, steht im Wort Gottes einmal. Und Gott erlaubt, dass diese Dinge passieren, damit er was zu tun hat. Wenn es keine Verlorenheit gäbe, könnte Gott uns nicht wiederbringen, die Sachen, könnte uns nicht befreien, wenn es keine Gefangenschaft gäbe. Wenn es keinen Tod gäbe, könnte Gott niemand auferwecken. Aber Gott sei Dank, es gibt den Tod und so hat Gott Arbeit. Kommt her, ihr Menschenkinder. Halleluja. Du wirst das Evangelium ganz anders verstehen, als du es Land auf, Land ab verstanden. Ja, Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Du kannst den Sieg Gottes feiern, wenn du weißt, Gott hat diese Dinge erlaubt, damit was passiert. Damit er sich manifestieren kann, damit er sich zeigen kann, damit er sich demonstrieren kann als Gott. Sonst wäre er kein Gott. Der die Menschenherzen lenkt wie Wasserbecken. Wenn es keine Sturköpfe gäbe, könnte Gott nichts tun. Aber so kann er so die Starken zum Raube kriegen. Halleluja. Wenn kein Chaos gäbe, könnte Gott nichts ordnen und in Ordnung bringen. So, Gott beweist sich in den Problemen. Und Gott braucht das Negative, um das Positive draus zu machen. Kannst du da Amen sagen? Bring deine verfahrene Situation, damit er dir helfen kann. Damit er dich aus der Sackgasse rausbringen kann. Bring ihm deine Not, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird dich versorgen. Befiehl ihm deine Wege, deine krummen Wege, deine verfahrenen Wege, deine unsinnigen Wege, deine blöden Wege. Befiehl dem Herrn und er wird das alles wohl machen. Du sagst ja, wo ist das alles? Wir sollten das tun. Und zwar dein Problem jetzt deinem Gott bringen. Wollen wir das tun? Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen und unser Problem dem Herrn bringen. Dein Problem, deine Last, ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber du hast eine Last, ein Problem, du hast irgendeinen Sturm in deinem Leben, du weißt nicht weiter, du weißt nicht, wie soll es jetzt morgen weitergehen. Vielleicht weißt du nicht, was soll ich morgen essen und was soll ich übermorgen anziehen und wie geht es weiter. Einige müssen vielleicht morgen ins Krankenhaus. Wo ist die Lepille? Du musst ins Krankenhaus. Lieber Heiland, berühre meine Schwester, die muss morgen ins Krankenhaus. Herr Jesus, du weißt, was sie braucht und was ihr fehlt. Und du wirst ihr jetzt begegnen, lieber Heiland. Halleluja, 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 begegne ihr. Du weißt vielleicht kein Weg, kein Aus, kein Ein, aber Gott hat Wege und Mittel. Ist doch jemand, wo morgen ins Krankenhaus muss. Ja, wir beten für Bieberscheins, ihr Jungen, der liegt im Krankenhaus. Lieber Heiland, du möchtest den Jungen berühren, wo er gerade ist da im Krankenhaus. Deine Hand ausstecken und die Ärzte warten auf die nächste Operation, die 8. Herzoperation. Aber der Herr hat seine Hand und der Herr kann Wunder tun. Menschlich gesehen ist oftmals alles aussichtslos, aber bei Gott ist alles möglich. Halleluja, die Probleme. Gott sagt, bring mir deine Probleme, ich will dir helfen. Rufe mich an in deiner Not, ich will eingreifen. Und Gott will auch bei dir langes Leben, hohes Alter und was noch alles du brauchst. Das in diesem Paket, was Gott gibt, ist alles drin. Gott ist nicht ein begrenzter Gott und wir sollten Gott nicht begrenzen. Und mein lieber Bruder, bei dir, hast du noch einen Magen oder hast du keinen Magen mehr? Keinen Magen mehr, aber der Herr Jesus hilft dir, dass dir alles schmeckt und dass du alles gut verdaust und dass du gesund wirst und dass du stark wirst und zunimmst. Bei Gott ist alles möglich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns Halleluja sagen. Halleluja. Zweifle nicht an Gottes Macht. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Preis Gott, du hast eine verfahrene Situation und du sagst, ich kriege den Karren nicht mehr raus. Oh, lass doch den Chauffeur, den Fahrschullehrer. Und der weiß, wie man Rückwärtsgänge reinlegt. Du hast Angst vor Rückwärtsgang. Du denkst, Mensch, ich blamier mich, ich schäme mich oder so weiter. Und keiner kauft mir was ab. Der Herr sagt, lass mich mal machen, ich mache das schon für dich. Der Herr sagt, befiehl mir deine Wege, hoffe auf mich und ich werde es wohl machen. Wir strecken die Hände zum Himmel aus. Und wenn du irgendwas brauchst heute Morgen, sag Herr von dir. geh nicht zu den Sekretärinnen und geh nicht zum Bodenpersonal. Geh zum den Jungen, zum Sohn des Präsidenten, zum Sohn des Gottes. Geh zu Jesus und sag: Jesus, ich komme zu dir. Lass uns das zusammen sagen. Jesus, ich komme zu dir. Du bist mein Helfer. Du bist mein Retter. Und du bist die Person, die mich zum Vater bringt. Oh Vater, ich will dich erleben. Die Menschen lassen mich nicht dran. Aber dein Sohn bringt mich dorthin. Dein geliebter Sohn. Unser Immanuel. Halleluja. Amen. Wir singen Immanuel, dieses Lied mag ich heute.